letztes unser Meisterdieb an der Reihe.
Geht los und kundschaftet dieses Licht aus. Seht zu, warum es leuchtet und ob dort alles sicher und ohne Gefahr ist. Kommt rasch zurück, falls alles in Ordnung ist. Wenn nicht, dann kommt zurück, falls ihr könnt. Falls es aber nicht geht, dann heult zweimal lang wie eine Schleiereule und einmal kurz wie eine Baumeule. Ja, und dann wollen wir tun, was wir können.
Bilbo musste losgehen, bevor er erklären konnte, dass er überhaupt wie keine einzige Eulensorte zu heulen verstand. Ebenso gut hätte man verlangen können, er solle wie eine Fledermaus fliegen. Aber wie dem auch sei, Bilbo pirschte sich also an den roten Lichtschein heran und nicht einmal einem Wiesel zuckte ein Schnurrbarthaar. Bilbo ging geradewegs auf das Feuer zu, denn ein Feuer war es, ohne irgendwen aufzustören. Und dies sah unser Hobbit. Drei mächtige große Kerle saßen rund um ein gewaltiges Feuer aus Buchenstämmen. Sie brieten Hammelfleisch an langen hölzernen Bratspießen und leckten das Fett von ihren Fingern. Ein außerordentlich wohltuender Duft stach ihm in die Nase, auch stand ein Fass mit einem guten Tropfen neben ihnen und die Kerle tranken aus Krügen. Es waren augenscheinlich Trolle. Selbst Bilbo, trotz seines bisher wohlgeordneten Lebens, konnte das sehen an den groben Gesichtern, an ihrer Größe, an der Länge ihrer Beine, nicht zu erwähnen ihre Sprache, die keineswegs gepflegt war. Keineswegs.
Hammelfleisch gestern, Hammelfleisch heute und verdammt mich, wenn es nicht morgen auch nach Hammelfleisch riecht.
Seit langem haben wir nicht einen winzigen Fetzen Menschenfleisch gegessen. Was zur Hölle hat Bill sich dabei gedacht, als er uns in diese Gegend brachte und noch schlimmer, das Gesöff wird auch schon alle.
Ihr könnt doch nicht erwarten, dass die Leute hier bleiben und von dir und Bert gefressen werden wollen. Mittlerweile habt ihr zusammen 1,5 Dörfer gefressen, seit wir aus dem Gebirge herunterkamen. Wie viel wollt ihr denn noch fressen? Wäre längst an der Zeit gewesen, für einen so netten, fetten Hammelbrocken, wie dies einer war, ein Dankeschön zu sagen.
Nee? Bilbo hätte eigentlich sofort etwas unternehmen müssen. Entweder hätte er geräuschlos zurückgehen und seine Freunde warnen müssen, dass hier drei ausgewachsene Trolle in unangenehmer Laune saßen, Burschen, die gewiss einmal gebratene Zwerge oder zur Abwechslung wenigstens Ponys versuchen würden. Oder er hätte rasch eine vernünftige Dieberei ausführen müssen. Bilbo wusste es. Er hatte eine Menge Dinge gelesen, die er niemals gesehen oder selbst getan hätte. Jetzt aber war er sehr beunruhigt und ebenso entrüstet. Er wünschte sich 100 Meilen fort. Und doch, irgendwie brachte er es nicht übers Herz, stracks mit leeren Händen zu Thorin und seinen Gesellen zurückzugehen. So stand er im Schatten und zögerte. Da ihm von den verschiedenen Diebesgeschäften, von denen er gehört hatte, das Ausnehmen von Trolltaschen das am wenigsten Schwierige erschien, kroch er zuletzt hinter den Baum, vor dem Bill saß. Bert und Tom gingen ans Fass und Bill tat einen neuen kräftigen Zug. Dann nahm Bilbo all seinen Mut zusammen und steckte seine kleine Hand in Bills riesige Tasche. Es war eine Geldbörse darin. Für Bilbo so groß wie ein Sack. Ach, dachte er, als er die Börse vorsichtig herausholte. Und seine neue Arbeit gefiel ihm dabei schon bedeutend besser. Das ist ein schöner Anfang. Und das war es auch. Trollbörsen sind nämlich ein Unglück. Und diese war keine Ausnahme.
Hier bin ich. Wer seid ihr?
Quiekte sie, als sie aus der Tasche herausgezogen wurde. Und Bill drehte sich sofort um und griff Bilbo beim Nacken.
Teufelberg, sieh dir an, was ich begriffen habe. Was ist es denn? Ja, wenn ich selbst wüsste. Hey, wer bist du?
Bilbo Beutlin, ein Meister, ein Hobbit.
Bilbo überlegte, wie er einen Eulenruf ausstoßen konnte, bevor sie ihn erdrosselten.
Ein Meister, Hobbit?
Trolle sind schwer von Begriff und sehr misstrauisch allem Neuen gegenüber.
Was zum Teufel hat aber ein Meister-Hobbit mit meiner Tasche zu tun?
Kann man den wohl kochen?
Du kannst es ja versuchen. Hier liegt der Bratenspieß.
Lohnt sich nicht. Er wird kaum einen Mund voll geben. Jedenfalls nicht, wenn Haut und Gräten weg sind.
Vielleicht läuft noch mehr von dem Zeug hier herum und wir können Gehacktes machen. Geh du, kriechen da noch mehr von deiner Sorte in den Wäldern herum, du schmutziges kleines Kaninchen, du.
Bert schaute auf die braunen Pelzfüße des Hobbit. Er griff ihn bei den Zehen und schüttelte ihn.
Ja, massenweise,
schrie Bilbo, bevor er sich daran erinnerte, dass man Freunde nicht preisgeben darf.
Nein, kein einziger, nicht ein einziger.
Wie meinst du das eigentlich, massenweise und kein einziger?
Genau, was ich sage. Und bitte kocht mich nicht, meine werten Herren. Ich bin selber ein guter Koch und koche bestimmt besser, als wenn ihr mich kocht. Hoffentlich versteht ihr, wie ich das meine. Ich will wunderbar für euch kochen. Ihr sollt ein ganz großartiges Frühstück haben, wenn ihr mich bloß nicht jetzt zum Abendessen verspeist.
Arme Kröte.
Bill war gnädig. Er hatte bereits so viel Abendbrot gegessen, wie sein Magen es gerade noch vertrug. Außerdem hatte er sich eine Riesenmenge Bier einverleibt.
Arme Kröte, lass sie hopsen.
Nicht eher, als bis er sagt, was er mit massenweise und nicht ein einziger meint. Ich lege keinen Wert darauf, dass mir jemand im Schlaf die Kehle durchschneidet, als seine Zähne ins Feuer, bis er spricht.
Das will ich nicht. Ich habe ihn gefangen. Das ist meiner.
Du bist ein dicker Esel, Bill. Das habe ich heute Abend schon einmal gesagt. Schon einmal habe ich es gesagt.
Und du bist ein Lümmel.
Und das lasse ich mir von dir nicht gefallen. Bill Huggins, da, da.
Dann gab es eine prächtige Keilerei. Bilbo hatte gerade noch so viel Verstand, dass er, als sie ihn auf die Erde fallen ließen, aus dem Bereich ihrer Füße kroch. Aber sein armer kleiner Fuß war in Berts Pranke sehr gequetscht worden. Auch hatte er keine Luft mehr und in seinem Kopf drehte sich alles um und um. Japsend blieb Bilbo außerhalb des vom Feuer beleuchteten Kreises liegen. Mitten während des Kampfes erschien Balin. Die Zwerge hatten aus der Entfernung den Lärm gehört. Und nachdem sie eine Weile auf Bilbo oder auf einen Eulenruf gewartet hatten, kroch einer nach dem anderen, so leise er es vermochte, auf das Licht zu. Kaum sah Tom den heranschleichenden Balin in den Lichtkreis treten, als er ein schreckliches Geheul von sich gab. Trolle verabscheuen ganz einfach den Anblick von Zwergen. Ungekochten. Bert und Bill hörten sofort auf zu kämpfen.
Ein Sack, Tom, ein Sack, du Sack.
Bevor Balin, der sich wunderte, wo Bilbo bei all diesem Durcheinander steckte, begriff, was geschah, hatte er schon einen Sack überm Kopf und lag auf dem Boden.
Da wird gleich noch mehr kommen, oder ich muss mich mal mächtig täuschen. Massenweise und nicht ein einziger, das ist es. Keine Meisterhobbits mehr, aber eine ganze Masse von diesen Zwergen hier. So also ist das zu verstehen.
Ich schätze, du hast recht. Du hast recht, am besten wir gehen aus dem Licht, aus dem Licht.
Und das taten sie auch. Mit Säcken in den Händen, die sie sonst dazu brauchten, Hammel und anderen Raub wegzuschleppen, warteten sie im Schatten. Und jedes Mal, wenn ein Zwerg herankam und überrascht das Feuer anschaute, die umgeschütteten Krüge und das angenagte Hammelfleisch, hopp, da hatte er einen hässlichen, übel riechenden Sack über dem Kopf und lag auf der Erde. Bald lag Dwalin neben Balin und Fili neben Kili, und Dori, Nori, Ori lagen auf einem Haufen und Oin und Gloin, Bifur, Bofur und Bombur stapelten sich verhängnisvoll nahe beim Feuer.
Das wird Ihnen eine Lehre sein.
Thorin kam zuletzt, aber er ließ sich nicht ahnungslos überrumpeln. Er hatte schon ein Unglück vorausgeahnt und brauchte nicht erst die Beine seiner Freunde aus den Säcken ragen zu sehen, da begriff er schon, dass nicht alles zum Besten stand. Er blieb im Schatten stehen und fragte,
»Was ist hier los? Wer hat meine Leute niedergeschlagen?«
»Das sind die Trolle«,
erwiderte Bilbo hinter einem Baum. Die Kerle hatten ihn ganz vergessen.
»Mit Säcken lauern sie hinter den Sträuchern?«
»Oh, Tatsache«,
sagte Thorin, und schon sprang er vorwärts zum Feuer, bevor sie ihn erwischen konnten. Er griff einen dicken, an seinem Ende hellodernden Ast, und Bert bekam dieses Ende ins Auge, ehe er wegspringen konnte. Das setzte ihn für eine Weile außer Gefecht. Auch Bilbo tat sein Bestes. Er bekam Toms Bein zu fassen, so gut das ging, denn es war so dick wie ein junger Baumstamm. Aber er wurde auf ein Gebüsch hinaufgewirbelt, und Tom trat Thorin Funken ins Gesicht. Dafür bekam Tom den Ast in die Zähne und verlor einen von den vorderen. Aber gerade in diesem Augenblick kam Bill von hinten heran und warf einen Sack genau auf Thorins Kopf und herunter bis zu seinen Zehen. Damit war der Kampf zu Ende. Nur Bilbo hing oben im Gesträuch. Kleider und Haut zerrissen, wagte sich nicht zu bewegen aus Furcht, dass sie ihn hören könnten. Und gerade in diesem Augenblick kam Gandalf zurück. Aber niemand sah ihn. Die Trolle hatten inzwischen beschlossen, die Zwerge sofort zu rösten und es später zu essen. Übrigens war das Berts Gedanke.
Zu blöd, die Burschen jetzt zu rösten. Das würde die ganze Nacht dauern,
sagte eine Stimme. Bert nahm an, es wäre Bill. Und schon begann der Streit von neuem. Am Ende beschlossen sie, die Zwerge fein zu hacken und sie zu kochen.
Zu blöd, die Burschen zu kochen. Wir haben kein Wasser da. Und es ist ein ganz schöner Weg bis hinunter zur Quelle,
sagte eine Stimme. Bert und Bill dachten, es wäre Tom. Und so begann die Streiterei schon wieder und wurde hitziger denn je, bis sie schließlich übereinkamen, sich auf einen Sack nach dem anderen zu setzen, die Zwerge zu zerquetschen und sie morgen zu kochen.
Auf welchen Sack wollen wir uns zuerst setzen?
Mach endlich Schluss!
Die Nacht geht vorbei und die Dämmerung kommt früh. Fangt endlich an!
Die Dämmerung holt euch alle! Und zu Stein sollt ihr werden!
Gerade in diesem Augenblick wurde es hell über dem Hügel. Und ein mächtiges Zittern lief durch die Zweige. Bill machte seinen Mund nicht mehr auf, denn er hatte sich in einen Stein verwandelt, als er sich bückte. Und Bert und Tom wurden zu Felsen, als sie sich nach ihm umschauten. Und so stehen sie noch bis auf den heutigen Tag. Ganz einsam, wenn sich nicht gerade ein Vogel auf sie setzt. Denn Trolle müssen vor der Dämmerung unter der Erde sein. Oder sie werden wieder zu Gebirgsstein, aus dem sie gemacht sind, und rühren sich nie mehr. Und so geschah es mit Bert, Tom und Bill.
»Ausgezeichnet«,
sagte Gandalf, als er hinter dem Gebüsch hervortrat und Bilbo half, aus dem Dornbusch herabzuklettern. Da begriff der gute Bilbo, es war des Zauberers Stimme gewesen, die die Trolle so lange nörgeln und streiten ließ, bis das Licht kam und ein Ende mit ihnen machte. Das nächste war, die Säcke aufzubinden und die Zwerge herauszulassen. Sie waren nahezu erstickt und sehr übel gelaunt. Bilbo musste zweimal berichten, wie es ihm ergangen war, bis die Zwerge wirklich zufrieden waren.
Eine blödsinnige Gelegenheit, sich in der Meister- und Taschendieberei zu üben,
bemerkte Bombo.
Was wir brauchten, war ein Feuer und etwas zu essen.
Ja, und gerade das hättet ihr von diesen Burschen ohne einen Kampf nun einmal nicht erhalten. Jedenfalls vergeudet jetzt nicht eure Zeit. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass die Trolle hier in der Nähe eine Höhle oder ein Loch haben müssen, wo sie sich vor der Sonne versteckten? Wir müssen uns umschauen.
Sie suchten die Umgebung ab, bis sie durch Gebüsch verborgen ein starkes Felsentor entdeckten, das zu einer Höhle führte. Das Felstor drehte sich mit kräftigem Schwung nach innen und sie stolperten hinein. Es gab hier eine ganze Menge an Essbarem. Darunter befand sich ein unordentlicher Haufen von geraubtem Zeug, angefangen von Messingknöpfen bis zu Töpfen voller Goldstücke, die in einer Ecke standen. Zwischen ihnen hingen Schwerter verschiedener Form, Art und Größe. Besonders zwei nahmen ihre Blicke wegen der wunderbaren Schwertscheiden und der mit Juwelen besetzten Griffe gefangen. Gandalf und Thorin ergriffen jeder eins, und Bilbo nahm ein Messer, das in einer Lederscheide stak. Für einen Troll wäre es höchstens ein winziges Taschenmesser gewesen, aber für einen Hobbit war es geradezu ein Kurzschwert. Danach schliefen sie, denn schließlich hatten sie eine bewegte Nacht hinter sich, und so unternahmen sie bis zum Nachmittag nichts weiter. Dann aber sattelten sie ihre Ponys und trotteten auf dem Pfad weiter nach Osten.
Thank you.
Sie sangen nicht und erzählten auch keine Geschichten an diesem Tag, obgleich das Wetter sich besserte. Sie taten es auch am nächsten Tag nicht und auch nicht am Tag danach, denn sie ahnten, dass ringsum Gefahren drohten. Sie übernachteten unter den Sternen und für ihre Pferde war der Tisch besser gedeckt als für sie selbst. Nun führte Gandalf.
Ihr seid nun an die Grenze zur Wildnis gelangt. Irgendwo verborgen liegt vor uns das schöne Tal von Rivendell, wo Elrond in seinem Anwesen lebt. Ich schickte Botschaft durch meine Freunde und wir werden erwartet.
Teezeit war lange vorüber und es schien, als ob auch die Abendessenszeit vorüberginge. Nachtfalter flatterten umher. Das Licht wurde sehr schwach, denn der Mond war noch nicht aufgegangen. Bilbos Pony stolperte über Wurzeln und Steine. Da gelangten sie so plötzlich an den Rand eines steilen Abhangs, dass Gandalfs Pferd beinahe abgerutscht wäre.
Hier ist es endlich.
Tief unter ihnen sahen sie ein Tal. Sie hörten das Rauschen rasch fließenden Wassers auf felsigem Grund. Sie spürten den Duft von Bäumen. Und von der anderen Seite blinkte ein Licht herüber. Niemals vergaß Bilbo den Weg, den sie in der Dämmerung hinabrutschten und schlitterten, den steilen Zickzackpfad in das verborgene Tal von Rivendell. Je tiefer sie hinabkamen, desto wärmer wurde die Luft und der Duft der Kiefern machte Bilbo so schläfrig, dass er gelegentlich einnickte und beinahe vom Pony fiel oder mit der Nase plötzlich auf der Mähne lag. Ihre Lebensgeister erwachten jedoch, als sie tiefer hinabstiegen. Den Kiefern folgten Buchen und Eichen und sie fühlten sich hier unten im Zwielicht sicher und geborgen. Schon war das letzte Grün in den Wiesen verblasst, als sie eine offene Lichtung am Ufer des Flusses erreichten.
Es riecht nach Elben,
dachte Bilbo und blickte auf zu den Sternen. Sie leuchteten hell und bläulich. In diesem Augenblick setzte in den Bäumen ein Singen ein, das wie ein Lachen klang.
Wir sagen's nicht weiter, ein Hobbit auf Reisen wird beinahe.
So lachten und sangen sie in den Bäumen. Es war ein ganz schöner Unsinn. Aber sie würden nur noch mehr gelacht haben, wenn man es ihnen gesagt hätte. Es waren eben Elben. Bald konnte Bilbo sie auch erspähen, während die Dämmerung immer tiefer herabfiel. Er mochte Elben gut leiden, obgleich er selten welche traf. Die Zwerge dagegen verstehen sich nicht recht mit ihnen. Selbst umgängliche Zwerge wie Thorin und seine Freunde halten Elben für ein bisschen verrückt. Was genau bedacht, ebenfalls ein bisschen verrückt ist.
Richtig, schaut nur her. Bilbo, der Hobbit, auf einem Pony. Das ist köstlich. Höchst erstaunlich und wunderbar.
Schließlich kam ein großer junger Bursche aus den Bäumen herab und verbeugte sich etwas spöttisch vor Gandalf und Thorin.
Willkommen in unserem Tal.
Schönen Dank.
Ihr seid ein bisschen vom Weg abgekommen. Das heißt, wenn ihr den einzigen Pfad gehen wollt, der über den Fluss und zum Haus hinführt.
Wir wollen euch den richtigen Weg weisen.
Wollt ihr nicht ein bisschen bleiben und mit uns singen?
Oder wollt ihr wirklich gleich weiterziehen?
Drüben wird das Abendessen vorbereitet.
Ich kann die Holzfeuer bis hierher riechen.
Müde wie er war, wäre Bilbo gern eine Weile geblieben. Elbengesang, noch dazu im Juni unterm klaren Sternenhimmel, sollte niemand versäumen, der Musik liebt. Auch hätte Bilbo gern ein paar Worte mit diesen Leuten gesprochen, die anscheinend seinen Namen und vieles von ihm wussten, obgleich er sie niemals vorher gesehen hatte. Er dachte, ihre Meinung über sein Abenteuer könne interessant sein. Aber die Zwerge hielten mehr vom Abendessen. Sie wollten keineswegs bleiben, zogen also weiter und so kamen sie schließlich zum Haus an der Einödgrenze und fanden seine Türen weit offen. Der Herr des Hauses war ein Elbenfreund, einer von jenen Leuten, deren Vorväter schon in den merkwürdigen Erzählungen vor dem eigentlichen Beginn der Weltgeschichte vorkamen, vor den Kriegen der Elben mit den Orks und vor den ersten Menschen im Norden. Sein Haus war schlechthin vollkommen. Ob ihr an das Essen denkt oder an den Schlaf, an die Arbeit oder an das Geschichtenerzählen, an das Singen oder auch nur an das einfache Dasitzen und Nachdenken. Oder ob ihr an eine angenehme Mischung von alledem denkt. Unfriede kam nicht in dieses Tal. Bilbo wäre am liebsten für alle Zeiten hier geblieben, selbst dann, wenn ein Wunsch ihn ohne Zwischenfälle hätte unmittelbar zurück in seine Hobbithöhle bringen können. So kam der Vorabend zur Sonnenwende heran, und mit dem frühen Licht des Mittsommermorgens wollten sie weiterziehen. Elrond, der sich auf alle Arten von Runen verstand, betrachtete an diesem Tag die Schwerter, die sie aus der Trollhöhle mitgebracht hatten, und sagte,
»Sie sind nicht von Trollen gemacht. Es sind die alten Elbenschwerter, die in Gondolin für die Orkkrieger geschmiedet wurden. Haltet sie gut. Aber nun zeigt mir die Karte.«
Er nahm sie und schaute sie lange an. Die Silbersichel des Mondes leuchtete hell. Er hielt die Karte hoch, und das weiße Licht schien hindurch.
Was ist das? Es sind Mondbuchstaben darauf, dicht neben den gewöhnlichen Runen, die da sagen, 5 Fuß hoch die Tür und 3 können nebeneinander gehen.
Was ist das, Mondbuchstaben?
Mondbuchstaben sind Runen. Aber ihr könnt sie nicht sehen, wenn ihr einfach darauf schaut. Sie können nur gelesen werden, wenn der Mond hinter ihnen steht. Bei den Verzwickten jedoch muss der Mond von der gleichen Form und es muss die gleiche Zeit sein, wie an dem Tag, an dem sie geschrieben wurden. Die Zwerge fanden die Mondbuchstaben und schrieben sie mit silbernen Federn, wie eure Freunde es euch erzählen könnten. Diese hier müssen vor langer Zeit an einem Mittsommervorabend bei zunehmendem Mond geschrieben worden sein.
Und was sagen sie?
Steht bei dem grauen Stein, wenn die Drossel schlägt und der letzte Sonnenstrahl am Durinstag auf das Schlüsselloch fällt.
Der erste Tag vom neuen Zwergenjahr ist, wie jedermann weiß, der erste Tag des letzten Herbstmondes am Beginn des Winters. Noch immer nennen wir ihn den Durinstag, wenn der letzte Herbstvollmond und die Sonne zugleich am Himmel stehen. Aber das wird uns nicht viel helfen, fürchte ich. Denn es überschreitet heutzutage unsere Fähigkeit herauszufinden, wann eine solche Gelegenheit wiederkommen wird.
Und das bleibt abzuwarten. Steht da noch mehr geschrieben?
Nichts, was bei diesem Mond zu sehen wäre,
sagte Elrond und gab die Karte an Thorin zurück. Dann gingen sie zum Fluss hinunter, denn sie wollten die Elben am Mittsommervorabend tanzen und singen hören. Der nächste Morgen war ein Mittsommermorgen, so klar und frisch, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Blauer Himmel und keine einzige Wolke. Und die Sonne tanzte auf dem Wasser. Unter vielen guten Wünschen und manchem Auf Wiedersehen ritten sie davon. Ihre Herzen waren bereit für neue Abenteuer. Und sie kannten den Weg, dem sie über die Nebelberge in das dahinterliegende Land folgen mussten. Viele Tage, nachdem sie das schöne Tal von Rivendell verlassen hatten, führte der Weg immer noch aufwärts ins Gebirge und nahm kein Ende. Es war ein beschwerlicher und gefährlicher Weg. Weit ausgebreitet lagen unter ihnen die Länder, die sie hinter sich gelassen hatten. Und dort, wo alles in blassem Blau verschwamm, lag Bilbos Heimat. Ein Land voll Sicherheit und Bequemlichkeit. Ihn fror. Es war kalt geworden hier oben und der Wind pfiff schrill um die Felsen.
Da unten geht der Sommer weiter,
dachte Bilbo.
Und die Heuernte und auch die Picknicks im Freien gehen weiter. Wir werden ernten und sogar an die Blaubeeren gehen, ehe wir auf der anderen Seite mit dem Abstieg beginnen können.
Und auch die anderen hatten ähnlich trübe Gedanken, obgleich sie, aufgeräumt, von der Überquerung des Gebirges und von einem raschen Ritt durch die Länder auf der anderen Seite gesprochen hatten. In ihren Gedanken waren sie schon an der Geheimtür am einsamen Berg angekommen. Aber selbst die guten Pläne weiser Zauberer wie Gandalf und rechter Freunde wie Elrond werden zuweilen zunichte gemacht, wenn man jenseits der Grenze des Einödlandes auf gefährliche Abenteuer auszieht. Gandalf war ein Zauberer, der klug genug war, das zu wissen. Aber alles schien gut, bis sie eines Tages in ein Gewitter gerieten. In mehr als ein Gewitter, in eine Schlacht von Gewittern. Niemals zuvor hatte Bilbo so etwas gesehen, niemals hatte er sich so etwas vorgestellt.
Wenn wir nicht weggeblasen oder ersäuft oder vom Blitz erschlagen werden wollen, müssen wir jetzt einen Schutz.
Tilly und Fini wurden ausgeschickt. Sie hatten die besten Augen, denn sie waren etwa 50 Jahre jünger als die jüngsten unter den Zwergen. Sie wurden gewöhnlich mit solchen Aufgaben betraut. Sie kamen auch bald zurückgekrochen und klammerten sich vor dem Sturm am Felsen fest.
Wir haben eine trockene Höhle gefunden. Nicht weit hinter der nächsten Felsnase. Auch die Ponys passen hinein.
Habt ihr die Höhle durch und durch erforscht?
Fragte Gandalf, denn er wusste, dass Gebirgshöhlen selten unbewohnt waren.
Ja, ja.
Jeder wusste, dass ihnen dazu gar keine Zeit geblieben sein konnte.
Die Höhle ist nicht allzu groß und geht auch nicht allzu tief in den Berg.
Bald kamen sie an einen mächtigen Fels, der in den Pfad hineinreichte. Als sie ihn umgangen hatten, fanden sie den niedrigen Höhleneingang in der Bergseite. Es blieb gerade genug Platz, dass die Ponys, nachdem man sie abgepackt und abgesattelt hatte, sich durchquetschen konnten. Drinnen war es recht angenehm. Sie fühlten sich sicher. Aber Gandalf rief:
Wartet, lasst mich erst sehen.
Und er entzündete seinen Zauberstab. Er untersuchte die ganze Höhle von einem Ende zum anderen.
Brauchbar. Ihr könnt eure nassen Sachen ausbreiten.
Das taten sie und aus den Bündeln holten sie die trockenen hervor. Dann legten sie ihre Decken aus und einer nach dem anderen fiel in tiefen Schlaf. In dieser Nacht zeigte es sich, wie gut es war, dass sie den kleinen Bilbo dabei hatten. Denn aus irgendeinem Grunde konnte er erst nach langer Zeit einschlafen. Und als er endlich einschlief, hatte er scheußliche Träume. Er träumte, dass ein Spalt in der hinteren Felsmauer der Höhle immer größer und größer wurde und dass er immer weiter und weiter sich öffnete und die Angst packte ihn. Aber er konnte weder rufen noch etwas anderes tun. Er lag nur da und sah und dann träumte er, dass der Boden der Höhle zu sinken und zu rutschen anfing, tief zu fallen, Gott weiß wohin.
Ach, du liebes Bisschen.
Und darüber wachte er mit einem entsetzlichen Ruck auf. Und er fand einen Teil seines Traumes wahr. Ein Spalt hatte sich an der Rückwand geöffnet und bildete bald einen breiten Durchgang. Bilbo konnte gerade noch den letzten Ponyschweif darin verschwinden sehen. Er stieß einen schrecklichen lauten Schrei aus, so laut ein Hobbit eben schreien kann. Das war mit seiner Größe verglichen immerhin ganz erstaunlich. Aus der Öffnung sprangen Orks, gewaltige, koboldartige Wesen, große, übel aussehende Orks, Massen von Orks. 6 kamen auf jeden Zwerg und 2 sogar auf Bilbo. Und alle wurden gegriffen und durch den Spalt weggeschleppt, ehe sie Mucks oder Hoppla sagen konnten. Nur Gandalf nicht. So viel hatte Bilbos Schrei wenigstens erreicht. Gandalf war im Bruchteil einer Sekunde hellwach geworden und als die Orks ihn greifen wollten, erhellte ein entsetzlicher Strahl die Höhle wie ein Blitz. Pulverstank verbreitete sich und mehrere Orks sanken zu Boden und rührten sich nicht mehr. Schnappend schloss sich der Spalt. Bilbo und die Zwerge waren auf der falschen Seite. Wo aber blieb Gandalf? Das wussten weder sie noch die Orks. Und die warteten nicht darauf, bis sie es herausgefunden hatten. Sie schnappten Bilbo und die Zwerge und hasteten weiter. Immer tiefer führte der Weg hinab und es war scheußlich, stumpf und stickig. Jetzt schimmerte ein rotes Licht auf. Die Orks begannen zu singen. Ja, sie nannten es so. Mit ihren Füßen stampften sie den Takt, wobei sie ihre Gefangenen kräftig schüttelten. Die Bedeutung dieses Gesanges war allzu klar. Denn jetzt holten die Orks ihre Peitschen heraus und knallten sie mit Sausen und Pfeifen auf die Rücken der Unglücklichen. Das brachte sie zum Laufen, so schnell sie nur konnten, bis sie endlich in ein weites Gewölbe hineinstolperten. Das Gewölbe war in der Mitte durch ein großes, rotes Feuer erleuchtet und rings in der Wand durch Fackeln. Es wimmelte von Orks.